Herzlich willkommen zum zweiten Teil der verrückten Folge. Jetzt geht's um Influencer und welche KPIs wir dazu haben. Ich habe mir einen Dr. Pepper aufgemacht. Der Chris hat ein Sektchen da stehen.
Ich habe tatsächlich mich dann doch noch spontan für einen Federweiser entschieden.
Also, ich dachte, du trinkst Sekt aus dem Weinglas, aber...
Mhm. Später.
Okay. KPIs für Influencer. Das Thema taucht immer wieder auf. Influencer, man soll Influencer benutzen, weil sie im Marketing besonders effektiv sind. Mikroinfluencer sind besonders kosteneffizient. Aber die große Frage, die oft immer auftaucht, wie ermittle ich denn überhaupt, ob ein Influencer ein guter Influencer oder ein schlechter Influencer ist, wenn ich jetzt mal diese zwei Parameter nur anwenden will. Damit wollen wir uns in dieser Folge beschäftigen. Und Chris, vielleicht kannst du mal eine kurze Einführung geben. Was ist denn überhaupt ein Influencer?
Wow. Also so ganz kurz ist die Einführung dann tatsächlich nicht mehr, weil wir Influencer aus verschiedenen Branchen haben. Aber ich glaube, um es am abstraktesten zu formulieren, ist es einfach jemand mit einer besonders großen digitalen Reichweite. Das muss nicht notwendigerweise quantitativ eine große Reichweite sein. Es kann halt auch eine große qualitative Reichweite sein. Also einfach jemand, der eine besondere Autorität in einem bestimmten Gebiet ist. Jemand, dem auf den besonders viel Wert gelegt wird, der zum Beispiel häufig irgendwie im Rampenlicht steht, der irgendwie in der Öffentlichkeit sich stark positioniert, ist im weitesten Sinne ein Influencer.
Und laut deiner Definition, wie würdest du, was zeichnet einen guten Influencer aus für dich, ohne jetzt schon zu tief reinzusteigen, welche KPIs und so weiter relevant sind, aber wie könnte man einen guten Influencer schnell erkennen?
Also ein guter Influencer ist vor allem halt jemand, der sich auf die Bedürfnisse einer bevorstehenden Kooperation anpassen kann. Das bedeutet natürlich, du musst deine eigene Authentizität bewahren. Du musst also irgendwie noch du selber sein. Du willst nicht plötzlich, nur weil du mit Marke XY eine Kollaboration startest, ein ganz anderer Typ sein, als deine Follower normalerweise von dir kennen. Aber gleichzeitig musst du halt irgendwie ein Verständnis dafür haben, was die Marke, mit der du eine Zusammenarbeit startest, tatsächlich eigentlich machen möchte. Also wenn es zum Beispiel darum geht, ein Produkt zu verkaufen, dann sollte das halt irgendwie in deinem Bewusstsein verankert sein. Das heißt, gegebenenfalls reicht es halt nicht aus, einfach zu sagen, ja, hier gibt es dieses geile Produkt und kauft mal dieses geile Produkt, sondern du musst eben schauen, dass es in deiner Audience eine gewisse Relevanz generiert, sodass du eben zum Beispiel sagst, ja, also ich benutze dieses Produkt halt für mein eigenes Training schon seit 3 Wochen, bla bla bla. Ja? Also im Grunde der gute Influencer zeichnet sich durch ein gutes Verständnis seiner Kollaboration und die entsprechende Instrumentalisierung in seiner Audience auf. Je mehr ich darüber spreche, desto manipulativer klingt das, aber das ist manipulativ gemeint.
Ja, das klang jetzt sehr total klar formuliert und ganz praktisch. Also ja, wer seine Audience instrumentalisieren kann, der ist ein guter Influencer. Für alle, die sich wundern, was das mit der verrückten Folge auf sich hat, wir nehmen 4 Stunden oder noch mehr wahrscheinlich am Stück auf und sprechen über alles Mögliche. Also es wird je weiter die Folgen voranschreiten, desto interessanter wird es, was bei uns noch rauskommt. Wenn ich als Unternehmen überlege, dieser Begriff Influencer, der taucht drauf auf, jetzt wollen wir auch mal einen Influencer. Wie kann ich denn Influencer überhaupt finden? Hast du einen Tipp? Bevor wir jetzt total tief einsteigen in, wie man das ganz, ganz intelligent mache, welche einfachen, simplen Tools findet man immer wieder online, die einem, sagen wir mal, einigermaßen zuverlässig ein paar Influencer anzeigen können? Kennst du da welche?
Also, ich weiß nicht, ob ich... Das ist eine gute Frage. Ich glaube halt nicht, dass ich nach einem Influencer so suchen würde wie nach einem Restaurant. Ich würde also nicht konkret sowas suchen wie, italienisches Restaurant Berlin. Würde ich nicht machen. Ich würde nicht suchen Influencer E-Health. Sondern ich würde mir stattdessen überlegen, über welche Unternehmen sprechen wir, wenn wir über die Branche sprechen. Was sind große Konzerne oder große Player in diesem Bereich? was sind wichtige Themen in diesem Bereich und was sind, also worüber sprechen wir, wenn wir über den Bereich sprechen, in dem ich mich als Marke positioniere. Wenn ich das für mich abgesteckt habe, dann kann ich tatsächlich anfangen, nach Influencern zu suchen. Und das kann so was Einfaches zu sein, wie ich suche halt nach meinen Buzzwords, also nach denen, die mich beschreiben, nach den Keywords, die ich für mich sozusagen auf meiner Website irgendwo versuche zu positionieren. Danach suche ich dann einfach bei Instagram und guck mal, was mir das Netzwerk ausspuckt, zum Beispiel.
Das finde ich sehr, sehr interessant. Und ich empfinde es auch als richtig, diese Influencer-Suche aus dem eigenen Themenkreis heraus zu starten, anstatt einfach nur online einzugeben, welche Themen, welche Influencer denn als besonders groß rausgespuckt werden. Wir haben, wenn ums Thema Influencer geht, haben wir auch oft recherchiert, ob es denn einige Tools gibt, ob es in irgendeiner Form Plattformen gibt, die uns da ganz schnell Informationen rausgeben können. Und du hast eigentlich einen sehr interessanten Punkt schon genannt. Das Thema Buzzwords in Kombination mit Hashtags ist, glaube ich, die einfachste Suche auf fast jeder Plattform, ausgenommen jetzt Facebook, wo das Hashtag-Ding nicht ganz so gut funktioniert, wie ich schnell an bestimmte Influencer rankomme. Was dann natürlich die große Frage ist, die auftaucht, ist, wie bewerte ich denn jetzt einen Influencer? Also ich habe jetzt meine Buzzwords, ich habe in dem Themengebiet mir eine Liste zusammenstellen können von 50 Personen, die in diesem Themenbereich irgendwie aktiv sind. Mit welchen KPIs, Key Performance Indicator, welche Zahlen gucke ich mir denn jetzt als erstes erstmal an?
Das ist halt die Frage, ob die relevanten KPIs überhaupt ohne weiteres von außen einsehbar sind. Mhm. Also gerade wenn wir zum Beispiel über E-Commerce sprechen, dann sind die relevanten KPIs eben tatsächlich die Engagement Rates mit den Posts, beziehungsweise sofern diese Daten vorhanden sind, eben die Quote, mit der der Abverkauf für ein bestimmtes Produkt von diesem Influencer gefördert werden kann. Also ein Influencer im E-Commerce bringt mir zum Beispiel halt nicht wirklich was, wenn er lediglich Traffic auf meine Seite bringt. Dieser Traffic muss am Ende natürlich auch konvertieren. Gleichzeitig kann aber eben auch genau das Gegenteil der Fall für mich sein. Es kann eben sein, dass ich mich tatsächlich in einem bestimmten Thema gut positioniere und ich möchte gar keine Produkte verkaufen. Ich möchte möglicherweise eben tatsächlich einfach nur auf ein Thema aufmerksam machen oder ich möchte eine Debatte anregen. Ich möchte irgendeinen Themenschwerpunkt irgendwie weiter in den Vordergrund rücken, weil ich mich da als Unternehmen schon eben sehr stark sehe. Also auch das kann eine Strategie sein. Ich lasse die Community über dieses Thema sprechen und weil ich selber in diesem Thema schon stark involviert bin, bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Community auch über mich spricht. Generell, glaube ich, muss ich überlegen, welche KPIs für das, was ich vorhabe, eben relevant sind, welche KPIs relevant sind, und die muss ich entsprechend vom Influencer oder vom Influencer-Management erfragen. Ob ich die alle von außen einsehen kann, sei mal dahingestellt. Spannend ist, glaube ich, auch nochmal, ich glaube, die Differenzierung kann man heute durchaus machen. Wenn wir über Influencer sprechen, dann denken die meisten vermutlich an so Instagram, ne, oder YouTube vielleicht noch. Es gibt halt auch Influencer in anderen Bereichen und auch das muss man sich einmal vorstellen. Also zum Beispiel kann ich als Unternehmen, insbesondere wenn es mir um irgendwie eine gewisse Awareness geht oder wenn es mir eben gerade um die Anregung von bestimmten Debatten geht, in denen ich mich eben stark positionieren oder herausbilden möchte, dann kann halt auch ein Journalist ein Influencer sein oder jemand, der zum Beispiel ein Programmierer im weitesten Sinne, ne? Also oder irgendein Designer sozusagen, der eben einfach lediglich über, oder ein Künstler, um es noch breiter zu fassen, jemand, der eben im weitesten Sinne durch die Community, die er bedient, durch die Arbeit, die er macht, natürlich beeinflusst werden kann und eine entsprechende Nachricht sendet. Also jetzt, um es mal auf die Spitze zu treiben, aber stellen wir uns mal vor, Coca-Cola geht eine Kooperation mit Banksy ein. Das ist natürlich Marketing jenseits von Gut und Böse, das kann man sich halt gar nicht vorstellen. Ne? Das hätte natürlich einen riesen Impact. In dem Augenblick ist der Instagram-Account von Banksy natürlich auch nicht klein, also Banksy ist natürlich auch auf Instagram Influencer, aber es ist eben insbesondere durch das, was er auch außerhalb der Netzwerke macht, und ob er jetzt bei Instagram eben einen Post von der Coca-Cola-Dose posten würde oder ob er eben das einfach irgendwo an die Wand malt und die Community für sich posten lässt, das macht dann halt nicht mehr so einen großen Unterschied. Aber ja.
Du hast da gerade sehr, sehr viele Aspekte mit reingebracht, die unglaublich spannend sind. Ich fand Das erste ist, dass man sich erstmal darüber Gedanken macht, was ist denn für mich ein Influencer? Und da ist, glaube ich, dieser Markenbegriff steht da fast dem ein bisschen im Weg. Wenn ich mir überlege, was steht dahinter, ist eigentlich eine Person, die einflussreich in einer bestimmten Zielgruppe ist und dort in irgendeiner Form, wie du gesagt hast, durch Journalisten eben meinungsbildend oder für andere Produkte eben verkaufsfördernd ist.
Ja.
Das ist, glaube ich, enorm spannend, darüber sich erstmal Gedanken zu machen, welche Form der Einflussbildung möchte ich denn? Dann hast du erwähnt eben die unterschiedlichen Arten von Influencern, die dann auch zu unterschiedlichen Plattformen führen. Ne? Also wenn ich versuche, einen Influencer zu erreichen, der Entwickler ist, dann sollte ich vielleicht auf GitHub eher versuchen, in die Community zu kommen, als auf Instagram potenziell oder eher auf Twitter als bei Facebook. Dann hast du schon so ein paar KPIs mal mit angeschnitten. Vielleicht können wir die jetzt mal auseinanderpflücken. Ich würde gerne mit dem liebsten Thema von, naja, der erste KPI, den wollen alle immer gerne hören und der ist für mich der schwachsinnigste von allen, die Follower. Wie wichtig sind Follower-Zahlen, wenn wir jetzt alle anderen KPIs ausklammern würden, also rein die Follower-Zahlen zu betrachten und danach seine Influencer zusammenzusammeln? In deiner Meinung?
Also ja, ich teile deine Meinung, weil Follower natürlich am Ende nicht notwendigerweise was darüber aussagen, wie viele Personen bestimmte Posts und bestimmte Inhalte tatsächlich auch sehen. Es indiziert eben nur, dass der Account entweder besonders viel Geld ausgegeben hat, um Follower zu kaufen, oder eben tatsächlich über bestimmte Themen es geschafft hat, eine verhältnismäßig große Community aufzubauen. Aber es ist halt genauso für einen Online-Shop ist es kein KPI zu sagen, ich habe richtig viel Traffic. Wenn du 4 Millionen Besucher im Monat hast und 3 Leute kaufen ein Produkt, dann verkaufst du halt hoffentlich Autos oder Immobilien oder so, weil ansonsten ist das halt, also ne, dann ist das kein guter Cut. Und genauso ist es mit den Followern eben auch. Also nur weil jemand besonders viele Follower hat, nur weil besonders eine besonders große Audience irgendwie hinter dem Account steht und mit dem irgendwie verbunden ist, heißt es noch lange nicht, dass die Inhalte gesehen werden. Es heißt noch lange nicht, dass die Nachricht verstanden wird. Es ist die nächste Frage, wie ist diese Follower-Base zusammengesetzt? Also ist es eine homogene Masse? Ist es eine heterogene Masse? Ist es in irgendeiner Form die Zielgruppe, die ich als Marke tatsächlich auch ansprechen will? Und vor allem, wer von den Followern ist am Ende eben das Subset, was den Content konsumiert?
Hier ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, als Unternehmen zu verstehen, wenn ich mit Influencer arbeiten möchte, es ist durchaus legitim, nach der Anfrage, hey, hätten Sie, du, Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten, nach den Mediadaten zu fragen. Also absolut. Zu fragen, sende uns bitte wer sind deine Follower, wie splitten die sich nach den jeweiligen Ländern auf? Je professionalisierter der Influencer ist, desto schneller kommen diese Daten natürlich auch wie selbstständig.
Und aber diese Daten ja auch alle im Hintergrund, ne? Für Instagram Business im Profil sieht man eben die Insights und da werden eben entsprechend auch die Engagement Rates für den jeweiligen Posts angezeigt.
Ja, und ich finde es auch, hier ist halt wichtig, sich anzuschauen, wie setzt sich seine Zielgruppe zusammen. Bloß weil es viele Follower sind, heißt noch lange nicht, wenn davon 34 Millionen aus einem Land kommen, was für mich völlig irrelevant ist, dann ist er für mich kein Influencer in dem Bereich, wo ich gerne hin möchte.
Ja, absolut.
Du hast dann schon den zweiten Teil mit genannt, so ein bisschen Reichweite, was damit reinzielt. Wie wichtig ist, wenn ein Influencer große Reichweite hat und dabei ist vielleicht auch das Interessante, seine, ich sag jetzt mal, virale Reichweite, also nicht die Reichweite, die er einfach nur hat, dadurch, dass er so viele Follower hat und so viel Prozent davon erreicht, sondern vielleicht darüber hinaus durch seine guten Hashtags, durch seine generell sehr beliebten Contents. Wie wichtig schätzt du diesen KPI ein?
Da würde ich eher sagen, hast du sogar mehr Ahnung als ich von, aber grundsätzlich ist natürlich die Anzahl der Personen, die Inhalte konsumieren, eine viel relevantere Zahl als die Anzahl der Personen, die mit dem Account in Verbindung stehen. Das sind das ist meine kurze Bewertung dazu, aber du weißt da sicherlich mehr drüber.
Also Reichweite ist ist so ein oft genannt, also ich sag mal so, es gibt so drei Stufen an Unternehmen, die mit Influencern Erfahrung haben, die keine Erfahrung haben, wollen die Followerzahl wissen, die schon mal ein paar Daten gehört haben, wollen dann gerne noch die Reichweite genannt haben. Und ich finde es ein Indikator dafür, okay, er hat 10.000 Follower, erreicht aber 100.000 Personen pro Post. Hier scheint jemand zu sein, der schon Inhalte macht, die mehr Leute interessieren.
Also das ist eine hohe Ratio. Ich glaube, das ist für viele vielleicht auch nochmal überraschend oder zumindest interessant zu hören. Was ist eine gute Ratio aus Follower-Base und Reichweite? Also wie viele Personen solltest du pro Content-Piece oder pro Post im weitesten Sinne aktivieren können von deinen Followern, dass man sagen kann, der hat eine aktive Community?
Das ist interessant, das im Verhältnis zur Reichweite zu betrachten, weil wir meistens das im Verhältnis zum Engagement betrachten. Also bei Instagram bin ich der Meinung, sollte die Reichweite eigentlich immer über den Followern liegen bei Influencern, weil sie dadurch, na, kann man das so pauschal sagen, es ist oft der Fall, durch diese Hashtag-Strategie ist es bei Instagram oft der Fall, dass du die Reichweite ist wesentlich höher als der Follower-Count. Das ist interessant. Ich kann dir jetzt keine Ratio sagen, nach der wir da spezifisch gucken. Bei einer Engagement-Rate ist anders. Also ich würde sagen, wenn ein Influencer eine Reichweite unter seiner Followerschaft hat, dann stimmt irgendwas nicht. Dann sind die Follower eventuell gekauft. Oder er ist so groß, dass es schon wieder ein absurdes Verhältnis ist. Also ich sag mal, okay, hier, so kann man es vielleicht ein bisschen qualifizieren. Follower bis so zwischen 10 und 50.000, also Follower-Count zwischen 10 und 50.000, sollte aus meiner Perspektive der Influencer einen Reach haben pro Post, der da drüber liegt, über seiner Followerzahl. Ab 50.000 bis 250.000 sollten ein paar virale oder ein paar Posts dabei sein, die drüber gehen. Im Durchschnitt kann er etwas drunter liegen. Ich glaube, ab einer Million kommst du in so einen Bereich. Also entweder bist du Topstar, aber dann bist du in einem Bereich, wo es kaum noch möglich ist, diese Ratio aufrechtzuerhalten. Ich glaube, die erwartet dann auch keiner mehr. Aber gerade bei Mikroinfluencern würde ich schon gucken, ist die Reichweite mindestens an der Followerzahl. Ja.
Ja. Jetzt hast du den dritten KPI schon genannt und auch schon irgendwie in einem gewissen Kontext gepackt, die Engagement Rate. Was für eine Rolle spielt der dann?
Ist für mich der absolut wichtigste Faktor. Warum? Die Auseinandersetzung mit Inhalten ist enorm wichtig, wenn du dein Produkt positionieren willst. Also du willst, dass die Leute dein Produkt sehen, ja. Aber du willst, dass die Community des Influencers sich darüber austauscht. Und da finde ich, ist noch ein Aspekt in dieser Engagement noch ganz, ganz wichtig für mich. Für uns ist es enorm wichtig, wenn wir mit Influencern arbeiten, dass die Influencer in den Kommentaren mit ihren der Community reden. Das heißt, wenn die Community oder jemand kommentiert unter ein Bild, dass der Influencer mit dieser Person in Interaktion tritt. Auch hier wieder muss man ein bisschen relativieren, je nachdem, wie groß der ist. Natürlich, wenn du eine Million Kommentare hast, dann kannst du nicht mit jedem interagieren. Das ist praktisch unmöglich. Aber wenn wir mal reden um den Bereich 10.000 herum und du hast dann 100 Kommentare pro Post, das ist durchaus, was schon viel wäre, aber das ist durchaus möglich, dort in irgendeiner Form oder mit den wichtigsten oder mit den lustigsten zu interagieren. Weil dadurch entsteht, das macht für mich einen Influencer halt aus, der interaktiv oder der mit seiner Community in einem wirklichen Austausch steht, weil nur so entsteht diese Verbindung zu dieser Community und das ist ja das, was du dir vom Einflussnehmer kaufst, den Vertrauensvorsprung. Und ich glaube, der ist höher, der Vertrauensvorsprung, wenn der Influencer auch mit seinen Fans in Austausch ist. Etwas, wo man das mittlerweile sehr gut beobachten kann, ist in den Stories. Influencer erstens, die in den Stories aktiv sind, sind auf jeden Fall viel wert. Zweitens, weil der Content einfach sehr viel konsumiert wird. Zweitens, Influencer, die in ihrer Story-Formulierung verwenden wie, hey, ihr, und also die ihre Zielgruppe auch direkt ansprechen, Und das gilt für alle Bereiche. Also auch Journalisten machen das in ihren Tweets. Oder also das ist jetzt nicht nur der Fashion- und Fitness-Blogger, der das macht, Influencer. Da, also das ist für mich Teil des gesamten Engagement, der gesamten Beleuchtung des Engagements. Da gibt's auch ein paar Tools, die einem die Engagement Rates sehr, sehr schnell ausspucken online. Also da braucht man nur den Account eingeben und dann betrachtet dieser die Reichweite des Postings im Verhältnis zu den Kommentaren und spuckt einem das aus. Und das ist, finde ich, das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger KPI, der auch eine sehr große Aussagekraft hat aus meiner Sicht. Wie stehst du zum Engagement?
Also sehe ich, also insbesondere, weil wir es ja insbesondere, also hauptsächlich mit E-Commerce-Kunden zu tun haben, ist es halt der einzige KPI tatsächlich, auf den es am Ende auch ankommt. Also du brauchst eine Community, die irgendwie aktiviert werden kann. Wie ich vorhin sagte, es lohnt sich nicht, irgendwie Traffic in den Shop zu bringen und zu sagen, ja, das wird schon irgendwie, der wird schon irgendwie konvertieren, sondern es muss natürlich Traffic sein, der auch interessiert daran ist, die Produkte zu kaufen, die angeboten werden oder die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die angeboten werden. Und wenn ich eben nur einen Influencer habe, der Traffic auf meine Seite bringt, weil er eben besonders eine besonders reiche Follower-Base oder eben besonders hohe Reichweite hat, dann ist es, ja, also das ist gut, ne? Viel Traffic ist gut, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas konvertiert, ist natürlich groß, aber die Engagement Rate ist am Ende eben das, was den Erfolg einer Kampagne maßgeblich entscheidet. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, nochmal wichtig zu unterscheiden zwischen unterschiedlichen Unternehmen und deren jeweiligen Zielen. Also wir haben ja teilweise auch extrem unterschiedliche Kunden mit extrem unterschiedlichen Bedürfnissen. Hier ist jetzt eben interessant, die Engagement Rate, die Reichweite und die Follower Base. Alle drei KPIs zusammengenommen ergeben jetzt mehr oder weniger die Gesamtperformance eines oder die Gesamtsituation eines Influencers. Ist es für jede Marke oder für jede bevorstehende Kollaboration unabdingbar, alle diese KPIs zu betrachten? Oder gibt es gegebenenfalls verschiedene Szenarien, in denen der Fokus eben ganz klar auf möglicherweise was ganz anderem oder eben auf einzelnen KPIs liegt?
Kann ich mit Ja beantworten? Also es ist nicht, okay, ich kann das beantworten mit, es ist nicht immer wichtig, wie viel Follower, wie viel Engagement. Warum kann ich das sagen? Wir haben jetzt demnächst Plan oder wir arbeiten an einer Kampagne mit einer Persönlichkeit, die bisher digital keine Relevanz hat. Aber ich sage, klingt ein bisschen bescheuert, in der alten Welt, in der Welt von Fernsehen und Radio, unglaublich hohe Relevanz hat. Aber das noch nicht geschafft hat, das ins Digitale zu transformieren. Was wir als Marke dann tun können, ist, wir können diesen Vorsprung, den diese Person in einem anderen Umfeld hat, nutzen, um sie als Gesicht für unsere Werbung zu machen. Also wir bauen die Kampagne so auf, wir setzen gar nicht auf seine Reichweite, wir von uns aus brauchen gar nicht bei sich posten. Wir nutzen ihn im Prinzip eher wie eine klassische Werbung, wie ein Werbegesicht und schalten dann Werbung in unseren Kanälen und nutzen aber ihn als Influencer, als Vertrauensvorsprung. Also auch hier nochmal, wer tendenziell eher, also auch im B2B-Kontext wird nicht immer jeder ein großes Following haben und digital unglaublich aktiv sein, aber in der Branche ist es eine sehr, sehr angesehene oder wichtige Person und hat für die Marke dadurch eine hohe Bedeutung. Andererseits will ich mir natürlich mit Influencern auch einen bestimmten Zugang zu einer Zielgruppe einkaufen. Und da ist dann natürlich auch dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis wichtig. Wenn ich eine bestimmte Summe ausgebe, dann muss ich eine bestimmte Anzahl an Personen hochqualitativ erreichen, damit sich das Ganze überhaupt lohnt. Weil einfach nur mit einem Star zusammenzuarbeiten, das ist zwar dann schön für den nächsten Award oder aber das wird dem Kunden wahrscheinlich nicht so viel Conversions bringen. Und hier finde ich diese KPIs relevant.
Das ist, glaube ich, halt auch nochmal schön, dass du die Brücke zum TV geschlagen hast, weil im Grunde ist Influencer-Marketing ja etwas, was es schon eine ganze Weile gibt. Ne? Also wenn James Dean früher Zigaretten geraucht hat, dann haben natürlich alle Zigaretten geraucht. Wenn du halt irgendwie, was weiß ich, einen Film hier, Flucht der Karibik gesehen hast, dann hast du dir danach halt erstmal die obligatorische Schwalbe auf dem Arm tätowiert. Also Influencer in der Form gibt es natürlich schon in verschiedenen Medien und auf verschiedenen Plattformen unterschiedlich lange. Und auch dort ist eben nicht notwendigerweise im Bereich der Werbung immer die Engagement Rate der entscheidende Aspekt gewesen. Also ich glaube halt nicht, dass Thomas Gottschalk angefangen hat, für Haribo zu werben, weil die gesagt haben, ey, die Audience vom Gottschalk, die kauft besonders viel Gummibären. sondern da wird halt einfach eine Form von familienfreundlichem Gesicht gesucht worden sein und man versucht halt irgendwie die Emotionen zu stärken, dass Haribo eben einfach eine Süßigkeit für die ganze Familie ist und das ist also...
Und Thomas Gottschalk stand einfach, durch Wetten, das war Thomas Gottschalk der das Entertainer der für Familie. Die Familie.
Ja. Genau. Und also es ist hier gar nicht so super wichtig gewesen, dass tatsächlich nach jedem Werbespot irgendwie die Leute in die Kaufhäuser gestürmt sind und die Produkte gekauft haben, sondern es war eher so dieser Long-Term-Kooperation, wo es wirklich darum ging, wir versuchen hier der Marke Haribo ein Gesicht zu geben, was wirklich mit einer gewissen Heimlichkeit und so einer Geborgenheit einfach dieses Familiengefühl suggeriert. Und wenn du dann halt den Picknickausflug mit deiner Familie planst, na, dann kaufst du halt noch eine Packung Gummibärchen, ne? Und nimmst halt ein paar Gummibärchen mit. Und ich denke halt, das ist so die Form, in der Kollaboration in der Vergangenheit immer auch, also mehr oder weniger erfolgreich funktioniert haben. Heute hat sich das Pflaster so ein bisschen also es ist ein bisschen abgeraut, habe ich das Gefühl. Es geht mehr Unternehmen nicht mehr um so ein Long-Term-Investment. Es geht darum, für kurze Zeit schnell viel Geld zu machen. Es geht darum, dem Influencer zu sagen, review mal bitte unseren Mascara. Wir wollen, dass der morgen bei Douglas überall ausverkauft ist. Also es geht um sehr schnell, sehr viel. Und dafür sind Unternehmen halt auch bereit, einfach mehrere tausend Euro pro Story zu bezahlen, ne? Also mehrere 10.000 Euro pro Story sogar. Also wir reden dann natürlich über saftige Budgets, wir reden allerdings über sehr, sehr schnelllebige Kollaboration und eben immer über, also verhältnismäßig kurzfristige und auch kurzsichtige Kampagnenplanung. Also es ist selten, vielleicht noch mehr bei so Influencern im Bereich Nachhaltigkeit und ökologisch Leben und so weiter, da noch mehr, weil ich meine, deren ganzes Fundament ist, langfristig soll es noch eine Erde geben. Also ne, das macht jetzt dann halt auch irgendwie Sinn.
Schnell noch die Erde retten. Hier gibt es jetzt die drei Schokoriegel. kurz vor globaler Krise.
Genau.
Was ich da dran... Ich finde es ich finde es interessant, wie du das beleuchtest, dass dieses Kurzfristige jetzt natürlich einen enormen Fokus hat, dadurch, dass sich es im Digitalen so schnell, also quasi der Klick zum Produkt ist nicht, ich muss vor meinem Sofa, wo ich gerade vor dem Fernseher 20.15 Uhr sitze, mir das aufschreiben, am nächsten Tag in der Kaufhalle, nachdem ich auf der Arbeit war, dort dann, während ich vor dem Gummibärchenregal stehe, wo noch 6 andere Produkte sind, da zu Haribo greifen. Sondern die Conversion ist, willst du den Mascara? Geh jetzt hier auf den Link und kaufe mit 10% Rabatt. Ja, okay, klick. Das zahlt natürlich darauf ein. Ja, absolut.
Ja, genau, und ich denke halt insbesondere bei schnelllebigen Branchen, wie zum Beispiel, also auch Beauty oder Fashion. Fashion ist nach Definition ja etwas Schnelllebiges. Es kommt es kommen mindestens 2 Kollektionen im Jahr raus, natürlich. Also das Konzept von Fashion ist, dass es unterschiedliche Seasons gibt, unterschiedliche Kollektionen, die eben einfach mehrfach rauskommen. Und natürlich ist die Idee eines Modedesigners nicht, ich entwickle jetzt oder ich designe jetzt diese Jacke, damit du nie wieder eine andere Jacke kaufen musst. Nein, du hast diese Jacke aus dieser einen Kollektion für diese eine Season und dann kaufst du dir die nächste. Also wenn es um Fashion geht, sprechen wir über was nach Definition schnelllebiges. Auch wenn es um Beauty geht, generell, wir alle wissen, unsere Lebenszeit ist begrenzt, wir alle wissen, Schönheit ist vergänglich und wir alle wissen halt, wir werden nicht ewig jung bleiben. Also natürlich ist es ein Grundbedürfnis zu sagen, wir wollen einen bestimmten Zustand erhalten. Rette so viel, wie zu retten ist, weil der Verfall läuft ja gerade ab, ne? Zieh dir jetzt 900 Kilo Antifaltencreme durch die Nase, damit du halt morgen noch so aussiehst wie heute. Das ist natürlich eine Strategie, die einfach extrem gut funktioniert und wo dann gerade diese schnelllebigen Influencer natürlich auch extrem erfolgreich sein können. Aber es fällt eben...
Wo Marken und Unternehmen auch kein Interesse haben, ob der Influencer im nächsten Jahr noch 1 Million Follower hat oder eine halbe Million.
Genau. Exakt, genau. Das gibt es natürlich auch, aber das sind eben dann eher die Ausreißer. Aber so längerfristige Kollaborationen sind eben dann doch, oder finde ich, im digitalen Bereich verhältnismäßig spärlich gesät. Ne? Also...
wenn du vor die Wahl gestellt werden würdest, 20 Mikroinfluencer oder ein großer Influencer, in welche Richtung würdest du tendieren?
Das kommt auf die... Mach mal weiter. Was für eine Marke habe ich zu verantworten? Welche Branche?
Hundefutter. Veganes Hundefutter. Biologisch.
Okay. Veganes Hundefutter, Mikroinfluencer.
Okay, warum?
Ich glaube, bei veganem Hundefutter kannst du unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Argumente für die Positivität des Produktes erforschen. Du kannst in die Richtung gehen, dass du veganes Hundefutter verkaufst vor dem Hintergrund, dass es besonders CO2, also reduziertes Hundefutter ist. Also die ganze Fleischwirtschaft sozusagen ist ja für einen Löwenanteil unseres CO2-Ausstoßes oder zumindest für einen großen Anteil unseres CO2-Ausstoßes weltweit verantwortlich. Das geht natürlich mit der Sojaproduktion los und dann eben natürlich auch einfach mit der Tatsache, dass Rinder eine ganze Zeit lang viel Wasser und viel Land brauchen und viel CO2 ausstoßen, bis sie dann eben am Ende tatsächlich zu Hack verarbeitet werden können. Das heißt, ich könnte diese ganze ökologische Verantwortlichkeit als Motiv nehmen und könnte mir aus den 20 Mikroinfluencern eben, sagen wir, 5, 6, 7 so Öko-Influencer rausholen, die insbesondere eben das Thema Nachhaltigkeit prägen. Parallel dazu könnte ich mir eben so ein paar eher moralisch orientierte Influencer rausholen, die eben sagen, Fleisch ist Mord und wir machen das Ganze, fahren diese ganze vegane Schiene insbesondere aufgrund unserer moralischen Verantwortung der Welt gegenüber, was eine ganz andere Motivation ist, das Produkt zu kaufen. Also da könnte man sich dann eben nochmal 5, 6, 7 Influencer raussuchen. Und ich würde dann eben sagen, wenn man diesen Ökologie und den Moralteil einmal abgedeckt hat, würde ich wahrscheinlich noch einen Schritt weiter gehen und würde eben sagen, spätestens seit What the Health und seit die WHO veröffentlicht hat, dass verarbeitetes Fleisch Karzinogene enthält, kann man eben hier fantastisch auch das Motiv spielen, dass fleischlose Ernährung gesünder ist, einerseits für den Menschen, weil es eben Diabetes vorbeugt, warum also nicht auch für den Hund? Und genau dieselbe Schiene könnte man dort also nochmal spielen, sprich man geht eher vielleicht auf Ärzte, Therapeuten medizinisch geschultes Auditorium und spielt eben den Gesundheitsaspekt in den Vordergrund. Der große Vorteil ist, ich habe drei unterschiedliche Audiences, die ich in diesen Kooperationen natürlich nochmal erforsche. Sprich, ich kann danach eben sagen, welches Motiv kommt am stärksten an. Und ich habe, und ich glaube, darauf willst du hinaus, ich habe bei den Mikroinfluencern eben einfach eine viel, viel höhere Authentizität. Also wenn jemand mit wenigen Influencern tatsächlich etwas aus Überzeugung teilt, dann macht er das eben einfach noch, weil er sich natürlich eine größere Position erkämpfen muss und das schafft er eben nur durch ausreichend Credibility. Und damit ist die Autorität, die jemand in einem bestimmten Fachbereich oder in einer bestimmten Branche hat, mit verhältnismäßig wenig Followern, doch noch recht groß.
Dachfenster mit einem Sonnenschutz für Einfamilienhäuser. Okay, Mikroinfluencer also, oder ein großer?
Hier kann ich mir zum Beispiel extrem gut vorstellen, dass man sich einen großen Influencer nimmt, der tatsächlich mit dem, also mit diesem Segment, ich kann keinen nennen, aber der tatsächlich mit diesem Segment in irgendeiner Form vertraut ist. Also zum Beispiel, der irgendwie besonders viel baut. Ne? Es gibt sicherlich so DIY Influencer oder Influencer, die zum Beispiel, die einfach Häuser bauen, die einfach generell sich einfach mit dem Thema bau deine eigene Hütte, bau dir dein eigenes Leben, baue Dinge, entwickle Dinge und so weiter, die eben in diesen Bereich gehen. Auch die irgendwie zum Beispiel in den Bereich Repurposing gehen, wo es einfach darum geht, wir nehmen bestimmte Mineralien, wir nehmen bestimmte Rohstoffe, wir bauen daraus geilen Scheiß Und mit dem zum Beispiel ein Video zu filmen, wie er halt mit diesem, also weiß ich nicht, dieses Dachfenster einbaut oder so, könnte halt einen signifikant höheren Impact haben, als wenn ich jetzt anfange mit irgendwelchen Mikroinfluencern zu sagen, ey, ich habe hier ein geiles neues Dachfenster, habe ich so und so eingebaut, ist super und was weiß ich, erfüllt seinen Zweck. Ne? Hier geht es aber vielmehr darum, dass das Dachfenster, so würde ich mal behaupten, ein verhältnismäßig unspannendes Produkt ist. Und ich aber durch diesen Influencer, den ich mit reinbringe, plötzlich Entertainment in ein verhältnismäßig langweiliges Thema reinhole. Und ich glaube, das kann den riesen Unterschied machen. Also manchmal ist es tatsächlich einfach nur der Entertainment-Aspekt.
Ja, das finde ich nämlich auch wichtig. Das wäre jetzt nochmal so die Art von Influencer. Wen hole ich mir denn? Jemand, der fachlich besonders kompetent ist? Mhm. Oder jemand, der zum Beispiel ein Entertainer ist? Oder hole ich mir jemanden, der eben jetzt an dem Dachfensterbeispiel besonders ordentlich und akkurat baut? Oder hole ich mir den Finn Kliman, der es irgendwie zusammenzimmert, Hauptsache es hält schon? Und natürlich komplett unterschiedliche Ansätze. Hier sollte man natürlich die Zielgruppe im Kopf haben. Das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Wer verkauft jetzt mein Produkt besser? Und ich glaube, hier sollten Unternehmen sich auch überlegen, lieber mache ich, splitte ich mein Budget für 3, 4, 5 Influencer auf und probiere lieber die unterschiedlichen Ansätze aus und nehme eine Stufe kleiner, anstatt den einen großen einzukaufen. Weil ähnlich zu der Folge davor, wo wir darüber gesprochen haben, wie positioniere ich mit welcher Taktik am besten mein Produkt für Weihnachten, lieber nutze ich unterschiedliche Pakete, unterschiedliche Ansätze, als mit einem großen es durchzuziehen. Aber wenn ich den einen großen habe, klar, hat es andere Bedeutung. Also einen Joko oder einen Klaas für sein Produkt als Werbegesicht, nichts anderes ist es ja dann, das sind Influencer im Puren, dann hat es natürlich einen ganz anderen Impact nochmal, klar.
Absolut. Aber also, ja. Es steht und fällt eben einfach damit, dass ich mir als Unternehmen vorher eben mal überlegen muss, was will ich mit dieser Kooperation tatsächlich am Ende erreichen. Influencer-Marketing ist kein Bereich, wo ich sagen kann, alle machen das, das machen wir jetzt auch. Peng, los, raus. Ne? Es ist halt ein Bereich, der, wenn ich wirklich erfolgreich in diesem Bereich sein will, von mir erfordert, dass ich vorher das Medium verstanden habe, dass ich begriffen habe, was dieses Netzwerk für mich tun kann und dass ich mir vorher eben einfach auch die ausreichenden Gedanken darüber gemacht habe, wen ich hier eigentlich mit ins Boot holen möchte, mit dem ich tatsächlich irgendwas machen will. Es ist ein weiter Weg von wir machen eine eigene Show hin zu einer echten Show. Ne? Also grundsätzlich zu sagen, ich würde halt auch 1.600 Euro für meine Stories nehmen, ist überhaupt kein Problem. Ja, aber wem würde ich damit helfen? Also niemand. Also wer würde das buchen wollen? Selbst wenn ich mir jetzt irgendwie, sagen wir 50.000, sagen wir 100.000 Follower einkaufe, ne, da habe ich eine fette Follower-Base, dann poste ich halt irgendwelche Buzzfeed-artigen Posts oder so und habe gegebenenfalls sogar noch eine gewisse Reichweite, die ich aufbaue. So, ich habe keinen Wert. Für kein Unternehmen habe ich irgendeinen Wert. So, und am Ende sieht es halt aber eben für das ungeschulte Auge nach außen aus wie, oh, guck mal, fetter Account, guck mal, der postet regelmäßig, guck mal, das ist irgendwie, was weiß ich, der Hund ist gerade auf die Fresse geflogen oder so. Es ist halt irgendwie lustig, zieht man sich rein, das wird schon irgendwie geiler Content sein, stopft dir ein bisschen Geld in Rachen und guck mal, was daraus wird. So funktioniert das Business eben einfach nicht. Man muss vorher wirklich überlegen, was man erreichen möchte. Man muss, glaube ich, halt auch die Selbstbestimmtheit besitzen, das hast du vorhin schon gesagt, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man eben mit den Influencern einfach den Dialog sucht und sagt, okay, pass auf, das und das ist unser Ziel, das und das ist unsere Kooperation und was mich mega interessieren würde, wäre, wenn du mir einmal die KPIs geben könntest aus vergangenen Kooperationen, die du gemacht hast, die vielleicht irgendwie in die Richtung gehen, dass ich eine Vorstellung davon habe, wie das bei dir aussieht. Nicht notwendigerweise, weil ich die KPIs komplett verachten würde oder so, wenn die schlecht sind, sondern weil ich möglicherweise zum Beispiel sagen könnte, ah, okay, damals hast du die und die Posts für den und den Kunden veröffentlicht und die Audience hat so und so darauf reagiert, dann lass uns doch in unserer Kooperation jetzt mal was anderes ausprobieren. Wir können ja das, also sozusagen dieses Learning nehmen. Ne? Wir nutzen sozusagen deine Experience als Professional Content Creator. Die nutzen wir, die nehmen wir mit in unsere Kollaboration, in unser neues Projekt. Wir machen jetzt ein bisschen was anders und optimieren halt diese ganze Kampagne nochmal, um das Letzte heute auch noch rauszuholen. Und das kann fantastisch funktionieren, aber ich kann eben, oder ich sollte eben nicht, das wäre, also ist auch nur eine Empfehlung, wäre halt davon abzuraten zu sagen, ich überlasse das eben einfach so alles seinem Schicksal. Wenn ich ein gutes Influencer-Management zwischen mir und dem Influencer selbst stehen habe, dann kann auch das funktionieren. Aber die bessere Variante ist es wahrscheinlich, wenn ich mir vorher konkret Gedanken gemacht habe, vorsichtig entsprechend eben scoute oder eben bei den entsprechenden Managements einmal anfrage, was die mir anbieten können. Und dann eben wirklich die passende Position, also die passende Person für meine Kollaboration finde und die Stelle adäquat besitze.
Hier ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, bevor ich mit einem Influencer zusammenarbeite, dass ich eine klare Vorstellung von Zielgruppe habe.
Ja.
Ich glaube, weil sonst, wenn ich nur bestimmten Namen hinterherrenne, oh, der ist ja total bekannt hier, dann verhaue ich mich schnell. Dann bin ich schnell enttäuscht von dem Influencer oder von der Kampagne selbst, weil es kann halt sein, ja, der ist bekannt, aber seine Audience, die er hat, interessiert sich null für dein Produkt und es ist egal, ob er darüber spricht oder nicht. Also manchmal ist es auch sinnvoller, weiß ich nicht, die Vorstandsvorsitzende des Frauengolfclubs, der einen kostenlosen Haarschnitt zu geben und sie erzählt in ihrer Frauengolfgruppe von diesem kostenlosen Haarschnitt und der tollen Experience bei dir und davon kommt eine zweite Kundin, als Uschi Glas zu beauftragen und der eine Million zu geben dafür, dass sie ein Posting ablässt über deinen kleinen Friseurladen in Buxtehude. Da sollte man halt, glaube ich, nochmal eine Vorstellung davon, wer ist meine Zielgruppe, und wenn die Zielgruppe nur aus den 20.000 Frauen meiner Kleinstadt besteht, dann gibt's eventuell andere Personen und vielleicht sogar andere Kanäle als Digital- oder Social-Media-Influencer.
Dazu muss man natürlich, glaube ich, auch nochmal sagen, es gibt auch Fälle, bei denen das einfach funktioniert hat, dass Unternehmen gesagt haben, wir haben Produkt XY und wir schicken das jetzt irgendwie in die USA an irgendwelche berühmten Persönlichkeiten und die haben das Produkt dann eben tatsächlich am Ende richtig hardcore gefeiert und haben das gepostet. Und
in der Fashion passiert das ja oft, ne? Klamotten, genau. Sneaker.
Also, und,
ja.
Und die Marken explodieren dann halt einfach. Also das geht natürlich auch. Es ist halt ein High-Risk, High-Reward Approach. Kann man machen, kann halt richtig gut funktionieren, kann halt einfach auch komplett in die Hose gehen. Also wenn ich die Kapazitäten habe und die Ressourcen habe, zu sagen, ich nehme jetzt eine Ladung Produkt und ich baller die halt einfach raus und ich gehe davon aus, die ist einfach komplett verloren. Ja, warum nicht? Ne? Kann man machen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich eben kalkulierbares Wachstum mit meiner Firma erreichen möchte und eben mit Hilfe von Influencer-Kooperationen meinen digitalen Stand stärken will, dann ist eben genau diese Berechenbarkeit, diese Einschätzung etwas, was ich tatsächlich, also im TV in der Form bisher nicht gekonnt habe, aber mit digitalen Influencern über die verschiedenen Social Media Kanäle tatsächlich erreichen kann.
Und dann auch nochmal sich die Art der Kooperation zu betrachten. Also was soll der Influencer machen? Und da finde ich es immer wichtig, sich anzuschauen, was für eine Art von Produkt habe ich? Eine Gabel benutzt jeder jeden Tag. Ich werde keinen Influencer brauchen, der zeigt, wie man die Gabel benutzt, sondern ich werde einen Influencer brauchen, der zeigt, warum die Gabel jetzt besonders ist oder damit lustige, absurde Sachen macht. Also eher ein Entertainer. Wohingegen bei Produkten wie weiß ich nicht, der ersten App, die meinen Herzdruck zuverlässig misst und dadurch kann ich meine Tabletten besser dosieren. Da werde ich sicherlich einige Ärzte-Influencer brauchen, die diesem Produkt erstmal die Verifikation verschaffen und den Vertrauensvorsprung verschaffen.
Also das ist witzig, ehrlich gesagt. Wenn ich in der Zahnpasta-Werbung habe ich das Gefühl ganz oft, wenn ich da irgendwie jemanden in einem weißen Kittel sehe, und der erzählt mir irgendwas mit, wie geil die Zahnpasta ist, denke ich mir immer, das ist alles so ein Fake-Scheiß. Nichts davon ist echt. Geht dir das auch so? Also in dem Augenblick, in dem irgendetwas medizinisch für mich in einem Video aussieht, denke ich mir, oh mein Gott, das stimmt nie im Leben. Ich glaube dem kein Wort. Ja? Und dann, wenn ich dann noch diese Zahnbürsten-Tomaten-Animation sehe und so weiter, dann denke ich mir, nee.
Aber da ist eben Influencer-Marketing dann doch wieder sehr intelligent, weil du genau, was wir vorhin hatten, das Authentische. Also wenn Zahnarztpraxis Oldenburg, die sonst immer von der netten Lisa, die vorne am Tresen sitzt, und vom Herrn Schmidt, der das Lager betreut, erzählt und dann sagt, hey, hier gibt's eine neue Zahnbürste von Oral-B, die putzt gut, so wie alle anderen auch, aber wisst ihr, was besonders geil ist an der? Die kann noch euch per App erzählen, dass ihr doch bitte zweimal kreisen sollt, anstatt nur einmal, dann hat es natürlich eine andere Authentizität, als wenn in der Werbung irgendwer in einem weißen Kittel dasteht.
Ja. Aber das ist dann das finde ich halt im medizinischen Bereich auch nochmal spannend. Man vertraut natürlich den Empfehlungen der eigenen Ärzte mehr. Also wenn mein Arzt mir sagt, yo, Chris, geh mal zu und er kauft dir diese Zahnbürste, die ist richtig geil. Und ich habe gerade in deinen Mund geguckt und du, pass auf, das wär die perfekte Zahnbürste für dich. Dann würde ich halt sagen, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber das mache ich. Ne?
Ja.
Wenn irgendeiner im Fernsehen sagen würde, du siehst aus, als könntest du diese und die Zahnbürste gebrauchen, oder dann würde ich halt denken, ja, was weißt du denn von mir? Das ist spannend, allerdings würde ich meinem Zahnarzt niemals irgendwie bei Twitter oder Instagram folgen. Also diese Credibility würde der für mich niemals aufbauen. Ich folge keinem einzigen medizinischen Kanal, glaube ich. Da ist dann die Frage, ob du einen Konsumenten jetzt zum Beispiel für eine Zahnbürste, ob du einen Konsumenten für eine Zahnbürste tatsächlich über medizinisches Fachpersonal in Social Media erreichen würdest oder ob medizinisches Fachpersonal in Social Media nicht vielleicht sogar in dieser medizinischen Fachpersonal-Bubble bleibt, ne, und ein mehr oder weniger in sich geschlossenes Ökosystem bildet. Meinst du, weiß nicht, wie, was meinst du?
Oh, warte mal, hier ist voll der Käfer gerade bei mir reingeflogen. Also es gibt auf jeden Fall, also es gibt in Deutschland, glaube ich, ist es noch nicht, also Ärzte in Deutschland haben, glaube ich, noch nicht verstanden, dass Social Media für sie ein unglaublich guter Weg sein könnte, mehr Geld zu verdienen, noch mehr Geld zu verdienen. aber es gibt durchaus bei YouTube zum Beispiel eine Kategorie Chiropraktiker, also oft dann mit Leuten, die einen Fetisch haben für, wenn Knochen knacken. Aber zum Beispiel Chiropraktiker, die Leuten halt helfen, ist, schau dir das bei YouTube an. Das ist unfassbar, was die für Reichweiten haben. Mit ihren Videos, wo die Leute behandeln und die Behandlung einfach, die zeigen dir dann halt in 3, 4, 5 Videos, hey, hier ist der Behandlungsverlauf von Patient so und so. Und der Patient erzählt noch, warum er so. Wahrscheinlich kriegen die Patienten ein paar Rabatte. Da ist sicherlich auch viel Fake dabei. Gar keine Frage. Aber du hast auch da wieder den du vertraust und den du eben nicht vertraust. Ganz normal, wie im normalen Leben auch. Gibt's genug.
Ja. Das ist spannend. Das kann ich mir auch wieder vorstellen, weil ich mir wieder denke, das trifft so ein Alltagsproblem. So, also wir sitzen viel, wir sitzen krumm, wir sitzen schlecht und das ist was, wo man sich gegebenenfalls halt bei YouTube auch nochmal irgendwie so Tricks oder Tipps reinzieht und dann achtet man da plötzlich drauf. Aber ich kenne jetzt niemanden, der sagt, ey, ich habe immer so ein pelziges Gefühl im Mund, ich suche jetzt bei YouTube mal nach Zahnputz-Tutorials oder so. Da habe ich eher das Gefühl, da ist die Brücke noch nicht ganz da für Konsumenten.
Ja, das muss dann eben von den Beauty-Influencern kommen, die sagen, ich bin schön und ich nehme das.
Ja, stimmt. Da kann man natürlich Branchen ganz gut überkreuzen, hast recht.
Okay, das war unsere Folge zum Thema, wie finde ich die guten Influencer und welche KPIs sind wichtig.
So wie du das sagst, könnte man meinen, die nächste Folge ist, wie finde ich richtig beschissene Influencer?
Nee, für die nächste Folge, also wie ihr wahrscheinlich jetzt hoffentlich mitbekommen habt, wir nehmen hier gerade richtig viele Folgen am Stück auf. Es ist jetzt 21.14 Uhr und wir sind bei Folge 3 von wahrscheinlich 8. Also, nächste Folge, da geht es darum, was muss man eigentlich über Social Media verstehen? Was ist Social Media eigentlich? Wir versuchen mal in der einfachsten Sprache, die uns zur Verfügung steht, zu Social Media zu erklären. Und sobald jemand ein Fremdwort benutzt, muss er einen Shot nehmen.
Oha.
Okay, also. Also
keine englischen Begriffe. Keine englischen Begriffe.
Keine englischen Begriffe. Alles auf Deutsch in ganz einfacher Sprache. So, dass Oma das verstehen würde.
Deal. So, dass Oma das verstehen würde, finde ich, ist ein guter Benchmark.
Habt eine gute restliche Woche und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, keep talking about social.